HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Wehmäßig versprech dir das Blaue vom Himmel. Wehmäßig, mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme.
Hier wird geboxt, hier wird gekämpft und klar ist, die CDU wird in diesem Wahlkampf kämpfen und da kann man beim Boxen, möglichst mit klaren Regeln, aber doch mit Engagement eine ganze Menge lernen.
Was jetzt so die Herzenswärme gegenüber dem Kandidaten angeht, da ist so ein hanseatisches Gemüt vielleicht auch einfach nicht so viel gemacht.
Ich bewerbe mich als Kanzler, nicht als Zirkusdirektor.
Dritte ist noch unentschieden. Das sind 20 Millionen Menschen. Da werden wir jetzt nicht an jeder einzelnen Haustür klingeln.
Wählt mich und ich mach Deutschland gesund und stark. Ich bring das Land in Ordnung, komm schon, wir schauen.
Ich komme nicht umhin, um zu sagen, irgendwas war nicht richtig in diesem Wahlkampf.
Wählt mich, wählt mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel.
Die wahlkämpfenden Parteien sind immer wieder daran zu erinnern, bei jedem Wort, bei jedem Satz daran denken, dass man möglicherweise hinterher wieder gemeinsam am Tisch sitzen muss und diese Verantwortung gemeinsam tragen muss.
Das zumindest hat gerade gegroovt, aber das war schon ein seltsamer Bundestagswahlkampf. Auf der einen Seite kam er erstmal ziemlich müde daher. Insgesamt kam er etwas schwer aus dem Quark, das war die Wahrnehmung. Der Klimawandel etwa, der uns alle bedroht, oder die Rentenpolitik, die uns alle betrifft, früher oder später, das alles und noch viel mehr kam erst auf der Zielgeraden richtig ausführlich zur Sprache. Selbst die Flutkatastrophe im Sommer hat keine prominente Rolle gespielt, obwohl Fachleute sagen, das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, wenn es in so kurzer Zeit so viel regnet. Dabei hat so etwas früher mal den Wahlkampf bestimmt oder auch Wahlen entschieden, also ein unvorhergesehenes Ereignis. Auf der anderen Seite gab es persönliche Anfeindungen und aggressive Stimmungsmache, etwa von der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg. Wir könnten das jetzt alles abhaken und sagen, am Sonntag ist Wahl, vergessen wir die Wochen und Monate davor, wäre aber zu kurz gedacht. Denn auch ein vielleicht irritierender und, was die Themen angeht, eher dünner Wahlkampf zeigt, worauf sich die Bundespolitik in den kommenden 4 Jahren einstellen muss. War da was? Der Bundestagswahlkampf. So haben wir den Tag heute genannt. Dieser Wahlkampf ist im Großen und Ganzen zu Ende. Wenn noch irgendwas vergessen wurde, bleibt exakt noch der Samstag, um das nachzuholen. Wann genau der Wahlkampf beginnt und wann er aufhört, steht nämlich nicht im Gesetz. Aber morgen ist es dann halt ein bisschen spät für alles. Im Fernsehen war der Wahlkampf dagegen gestern Abend schon zu Ende. Da konnten die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen nochmal zeigen, was sie können und was sie sich vorstellen können.
Die größte Spitzenrunde vor der Wahl endet, wie kann es anders sein, mit der Frage nach den Wunschkoalitionen.
Vielleicht reicht es ja auch zu zweit. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die passieren kann.
Sagt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und schaut zu Annalena Baerbock von den Grünen. Rein rechnerisch spricht im Moment allerdings wenig für dieses Duett. Baerbock wirbt ihrerseits einigermaßen vage für
eine Klimaregierung.
Könnten Sie das etwas präziser sagen?
Die gibt's nur mit starken Grünen.
Könnte die Union selbst von Platz 2 aus Koalitionsverhandlungen aufnehmen? Dafür fehle ihr die Fantasie, hat die CSU zuletzt gewettert. So kurz vor der Wahl möchte Markus Söder diesen Schwesternparteien-Zwist offenkundig nicht weiterführen.
Wenn man auf Platz 1 ist, muss man nicht über Platz 2 reden.
Nach dem Mord an dem 20-jährigen Tankstellenhelfer von Ida Oberstein geht es um Sicherheitspolitik. SPD, Grüne und auch CDU-Chef Laschet werben für schärfere Maßnahmen gegen Hasskriminalität.
Die Radikalisierung beginnt im Netz. Immer aggressiver, immer lauter.
FDP-Chef Lindner hält der Großen Koalition vor, einige Aufgaben liegen gelassen zu haben.
Ich glaube, eine nächste Bundesregierung muss unsere Sicherheitsarchitektur in Deutschland modernisieren und im Übrigen auch digitalisieren.
Die Grünen wollen nicht nur Hass im Netz stärker bekämpfen.
Ja, wir brauchen dringend eine Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland.
Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler verteidigt die Forderung ihrer Partei nach einer Auflösung des Verfassungsschutzes.
Ja, wir haben ja gesehen in der ganzen Geschichte des NSU, dass der Verfassungsschutz eher Teil des Problems war und nicht der Lösung.
Die Runde nimmt auch die Querdenker-Szene in den Blick, die nur eine Verteidigerin findet.
Ich halte grundsätzlich nichts von einer Stigmatisierung einer Protestbewegung.
Solange die gewaltfrei agiere, setzt AfD-Vertreterin Alice Weidel noch hinzu. Zugleich verurteilt sie die aus ihrer Sicht grundgesetzwidrigen Maßnahmen der Corona-Politik. Heftige Kritik daran von CSU-Chef Söder in der ansonsten überwiegend ruhig geführten Debatte um Klimaschutz, sozialen Wohnungsbau und Finanzen. Es ist aber nicht nur die größte und letzte Runde vor der Wahl, sondern auch die erste, in der es ausführlich rund 20 Minuten lang um Außenpolitik geht. Einigkeit von SPD und Union wenigstens in einem Punkt, bis auf den Wortlaut genau.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein starkes, souveränes Europa bekommen.
Deshalb glaube ich, dass wir ein souveräneres, ein stärkeres Europa brauchen.
Janine Wissler von der Linken wird es dann doch etwas zu harmonisch. Eine erfolgreiche Außenpolitik der Regierung, das sehe sie nicht.
Wir haben das Desaster von Afghanistan gerade erlebt. Der Einsatz in Mali steht kurz vor dem Scheitern.
Laut ihrem Wahlprogramm will die Linke die NATO auflösen. Das und die Haltung zum Verfassungsschutz. Angesichts dessen formuliert SPD-Kanzlerkandidat Scholz dann doch einige, wie er sagt, Rahmenbedingungen.
Wir brauchen einen Verfassungsschutz, den wir auch in Deutschland weiter stärken müssen. Wir brauchen die Zusammenarbeit in der NATO. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sicherheit im Innern funktioniert.
Da ist sie dann wieder, die Koalitionsfrage.
Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement über die letzte große Fernsehrunde vor der großen Wahl am Sonntag. Da ging es also nochmal um das Thema Radikalisierung im Wahlkampf. Das wird uns später auch noch beschäftigen. Wir blicken aber erstmal auf die Themen in den vergangenen Wochen, die da zur Sprache gekommen sind und welche liegen gelassen wurden, obwohl sie doch wichtig gewesen wären. Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Was hat Sie in diesem Wahlkampf thematisch so richtig aus den Socken gehauen? Vielleicht auch aus den Sandalen, es war ja Sommer.
Naja, wir haben natürlich auch mit Blick auf die Themen dramatische Verschiebungen erlebt. Ganz lange stand alles unter dem Eindruck der Pandemie, aber die ist eigentlich dann doch, wenn man sich auch Umfragen anschaut, aus dem Blickwinkel vieler Menschen geraten und dann war es plötzlich wieder so wie vor der Pandemie, dass es ganz viel um Klimaschutz, um Energie, um Fragen von Umweltschutz auch ging, aber auch mit Blick auf die individuelle Situation, das haben wir auch in verschiedenen Wahlarenen gesehen, dass viele Menschen eben auch ganz alltägliche Probleme des Alltags umtreiben. Die Pflege kam da ganz oft. Und das Spannende daran ist, dass man so ein Auseinanderfallen sieht, dass einerseits Themen des Landes insgesamt wahrgenommen werden, eben vor allem der Klimawandel, aber die Probleme, die die Menschen im Kleinen umtreiben, dass die häufig ganz, ganz andere sind.
In vielen Kommentaren hieß es sinngemäß, dieser Wahlkampf sei relativ belanglos gewesen, auch langweilig. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, da merkt man einfach, dass Wahlkampf wirklich auch kein gutes Image hat. Und letztlich haben wir ohne Zweifel viel über Personen gesprochen, aber das tun wir ja auch selten wirklich rein personenorientiert, sondern schon auch immer in so einer Paketlogik.
Was ja eigentlich in Ordnung ist, weil Personen und Politik immer zusammengehören sollten.
Absolut, absolut. Und genau diese Pakete sind es nämlich am Ende. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass man in so einem Wahlkampf wirklich erschöpfend alle Themen, die die kommenden 4 Jahre prägen werden, dass man die da erschöpfend diskutieren kann. Das zeigt ja schon ein Blick zurück in die Vergangenheit. Über Corona konnte man 2017 nicht diskutieren. Und insofern ist es wichtig, dass man auch die Personen sich anschaut, ob man denen vertraut, ob man die für kompetent hält, ob man die für integer hält. Und insofern würde ich sagen, war dieser Wahlkampf eigentlich gar nicht so schlecht. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man die Verschiebungen sieht, die wir in diesem Wahlkampf, was die Zustimmung zu Parteien, aber auch zu Personen betrifft, was wir da gesehen haben an Verschiebung, dann hat der Wahlkampf ganz offensichtlich deutliche und starke Wirkung entfaltet.
Die Forschungsgruppe Wahlen hat das auch untersucht. Die hat die Menschen gefragt vor wenigen Tagen, was denn aus ihrer Sicht das Thema ist, das für die Wahlentscheidung ganz oben ansteht. Und das war mit mehr als 50% die soziale Gerechtigkeit noch deutlich vor dem Klimawandel. Hat sich das im Wahlkampf auch entsprechend niedergeschlagen? Dass da nur über soziale Gerechtigkeit geredet wurde? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ja, das ist genau der Punkt, wo man sieht, dass die nationalen Themen eben andere sind als diejenigen, die die Menschen im Kleinen beschäftigen und die sie dann offenkundig auch zum Kriterium ihrer Wahlentscheidung machen. Und wenn man vielleicht nochmal die Trielle, die wir ja dreimal erlebt haben, aber eben auch diese sogenannten Townhall-Formate, wo also die Kandidatinnen und Kandidaten direkt mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt getreten sind, wenn man die vergleicht, dann sind eben auch diese unterschiedlichen Themenagenden doch sehr deutlich geworden. Denn gerade in diesen bürgerorientierten Formaten kamen Themen, die man letztlich unter der Überschrift Soziales, soziale Gerechtigkeit thematisieren kann, sehr, sehr häufig zur Sprache. Wie soll ich meinen Alltag bestreiten? Wie sieht es in der Pflege aus, sowohl für diejenigen, die dort arbeiten, als auch für diejenigen, die dort eben auf Hilfe angewiesen sind? Während wir in den Triellen häufig über Klimaschutz, Steuerpolitik geredet haben. Also da gab es ein gewisses Auseinanderfallen und das ist durchaus bemerkenswert in der Tat.
Welche Themen haben Sie vermisst?
Ach, ich glaube, wir haben letztlich schon über viele, viele Themen gesprochen. Wir haben ja auch gestern nochmal gehört, dass das jetzt in dieser großen Runde auch nochmal eine Chance war, Außenpolitik, Europapolitik zu thematisieren. In der Tat ein Thema, das in den Triellen kaum vorgekommen ist, muss man ehrlicherweise aber auch sagen, ist typischerweise kein Thema, das für Wählerinnen und Wähler wahlentscheidend ist. Also insofern würde ich sagen, eigentlich haben wir einen Wahlkampf erlebt, bei dem wir die Personen kennenlernen konnten, die Themen kennenlernen konnten. Und damit insgesamt keinen schlechten Wahlkampf.
Ich höre da durchaus versöhnliche Töne bei Ihnen raus. Was ja auch nicht schlecht ist, so kurz vor einer Bundestagswahl. Ich habe aber auch eine Analyse gelesen im Stern. Da hieß es, viele Nebensächlichkeiten hätten diesen Wahlkampf bestimmt. Also das berühmte Lachen von Armin Laschet bei seinem Besuch in den Flutgebieten, der Lebenslauf von Annalena Baerbock und die Frage, wo sie wann was vielleicht abgeschrieben hat. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, so am Ende hat das keinen großen Einfluss auf die Stimmung gehabt oder habe ich Sie da missverstanden?
Das ist eine schwierige Frage, was der richtige schmale Grat ist zwischen einer Detailversessenheit, wo es dann um Fußnoten auf Seite 411 geht, aber andererseits natürlich auch die Frage, auch Kandidatinnen und Kandidaten persönlich sich anzuschauen. Sind es vertrauenswürdige Personen? Kann man denen wirklich das Schicksal des Landes, wir reden von der mächtigsten Position, die wir in unserem politischen System zu vergeben haben, kann ich denen vertrauen, dieses Amt sozusagen in die Hände zu legen? Und bei den Themen auch kann man sagen, naja, auch da ist es ein schmaler Grat. Einerseits wollen wir wissen, in welche Richtung entwickelt sich das Land. Stimmen die Themensetzungen, die wir da haben? Auf der anderen Seite geht es sehr, sehr häufig um ganz präzise Details, Jahreszahlen, Steuersätze etc. Das ist insgesamt, gerade auch wenn wir die Vielfalt von Informationsständen, die Vielfalt von auch Medienkonsum uns anschauen, all diese ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Interessenlagen in so einem Wahlkampf adäquat zu berücksichtigen, das ist fast unmöglich. Und insofern, ja, ich bin da durchaus versöhnlich. Ich finde, manchmal wird der Wahlkampf, der in der Demokratie wirklich eine wichtige Funktion erfüllt, manchmal wird er doch sehr, sehr skeptisch und ein bisschen zu schlecht präsentiert.
Klingt auch fast so, als sei das früher, wann immer das genau sein mag, einfacher gewesen im Wahlkampf.
Ja, sicher. Also das sieht man ja schon an so einer Runde wie gestern. Wenn da plötzlich 7 Kandidaten sitzen und Kandidatinnen, dann ist es schon anders im Vergleich zu den in Anführungszeichen früheren Elefantenrunden, wo das eben 3 oder 4 nur waren. Das führt zu mehr Komplexität, das führt auch zu etwas mehr Durcheinander, könnte man sagen. Das macht es nicht immer leicht für Wählerinnen und Wähler, das alles im Detail nachzuvollziehen. Das kann man sicherlich sagen, war früher einfacher, vielleicht auch besser, aber letztlich ist es müßig, denn natürlich ist es, wie es ist und wir müssen mit dieser Komplexität umgehen.
Die Einschätzung von Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Vielleicht braucht es im Wahlkampf einfach nur mehr Fairness im Umgang miteinander. Die folgende Idee aus Stenkelfeld ist da möglicherweise ganz brauchbar.
Nun soll also auch in Stenkelfeld Schluss sein mit den persönlichen Tiefschlägen beim politischen Infight. Im Kampf um die 456 Mandatssitze der hiesigen Gemeindevertretung, wo bekanntermaßen nur Plattdeutsch gesprochen wird, zählen in diesem Jahr allein die besseren Argumente. Von Polemik und gegenseitigen Beleidigungen hält Heinrich Oertel, Vorsitzender des Gewerbevereins und Listenkandidat der CDU, angesichts der schwierigen Lage der Region überhaupt nichts.
Wie würden das Jahr mitmachen?
Wir werden in diesem Jahr Sachthemen
Themen in den Vordergrund stellen und uns hüten, im Privatleben unserer Mitbewerber herumzustochern. Schließlich geht es niemandem etwas an, dass der SPD-Spitzenkandidat Wilhelm Oelgemöller heimlich Strumpfhosen trägt. Auch seinen Hang zum Glücksspiel und seine ständigen Alkoholexzesse werden wir nicht zum Thema machen.
Wie wäre das denn wirklich kein Thema?
Auch der eben erwähnte Oppositionsführer Oelgemöller hält es mit dem Motto »Fair geht vor« und weist Sudelattacken gegen Oertel und seine Parteifreunde weit von sich.
Aus zahlreichen Gesprächen mit minderjährigen Prostituierten, die bei Oertel ein- und ausgehen, wissen wir, dass bei ihm das Wohl unseres Gemeinwesens an erster Stelle steht. Deshalb konnten wir uns dem Fairness-Abkommen leichten Herzens anschließen.
Bei der Unterzeichnung des Fairness-Abkommens gestern Abend im Stenkelfelder Gasthof Kneumeier standen dann auch Sachargumente im Vordergrund.
Von wem war denn die Magd von Niggemeiers Helmut viermal schwanger?
Du musst dich melden. Deine Frau streut auch wie eine Schrotflinte durchs Dorf. Erklär du erst mal, warum du letzte Woche mit 3 Promille erwischt worden bist
und immer noch deinen
Führerschein hast.
Kokain verkauft.
Wahlkampfthemen in Hülle und Fülle, also auch hier in Stenkelfeld. Fair im Umgang, aber hart in der Sache. Dieses Motto sollte bundesweit Schule machen.
Gar nicht so einfach mit der Fairness im Wahlkampf. Die fordern normalerweise alle ein, es appellieren auch alle daran, darauf zu achten. Und dennoch erleben wir ein ums andere Mal Auswüchse, die mit einer demokratischen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun haben oder sich zumindest deutlich am Rand dessen bewegen, was Gesetze noch zulassen. Selina Rust aus unserer Politikredaktion hat einige Beispiele gefunden, bei denen in diesem Wahlkampf diese Grenzen überschritten wurden.
Würzburg am vergangenen Wochenende. Rund 20 Teilnehmer der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg ziehen durch die Straßen Würzburgs. Sie demonstrieren gegen eine angebliche Überfremdung Deutschlands, gegen die Asylflut, wie sie es nennen. 3 Monate zuvor hat dort ein Somalier 3 Menschen erstochen. Dann legen sie 3 Strohpuppen auf den Boden des Barbarossa-Platzes, gehüllt in weißen Stoff. Leichen sollen das darstellen. Alle 3 sind mit scheinbar blutbespritzten Tüchern abgedeckt. Dahinter stellen sie Schilde auf denen Fotos von Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz zu sehen sind. Schön bunt hier, steht darunter. Die Polizei greift nicht ein, denn sie sieht hier keine Volksverhetzung. Der Pressesprecher der Polizei Unterfranken sagt dem Nachrichtenmagazin Die Welt:
Es ist strafrechtlich kein Tatbestand erfüllt worden und deswegen gab es da auch keinerlei Beanstandungen durch die Polizei.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Würzburg doch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenfalls Der Dritte Weg hängt die Grünen, fordern sie auf ihren Wahlplakaten. Im Kleingedruckten verweist die Partei dann auf ihre eigene Parteifarbe. Konstanze Arndt, der Oberbürgermeisterin des sächsischen Zwickau, geht das entschieden zu weit.
Es ist ja für viele schon erstmal die Grundaussage des Plakates sehr anstößig, undemokratisch, menschenverachtend. Und ich denke schon, dass wir uns als Gesellschaft dort fragen müssen, wo sehen wir die Grenzen, was wollen wir nicht.
Sie lässt daraufhin alle Plakate abhängen und dagegen wehren sich die Rechtsextremen vor dem Verwaltungsgericht. Zunächst erfolgreich. Mittlerweile aber ist klar, die Plakate müssen weg. Das hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen nun entschieden, denn hängt die Grünen, das sei Volksverhetzung. Zuvor hatte schon das Landgericht München das Aufhängen der Wahlplakate verboten. Aber nicht nur die Rechten provozieren, auch die Satirepartei Die Partei sorgt mit ihrer Wahlwerbung für Wirbel. Es geht um Wahlplakate mit der Aufschrift »Nazis töten« oder »Hier könnte ein Nazi hängen«. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf stellt fest, die Plakate entbehren zwar nicht einer gewissen Zweideutigkeit, eine Aufforderung zur Tötung könne jedoch nicht festgestellt werden. Zudem komme der Partei zugute, dass sie in der Öffentlichkeit als Satirepartei wahrgenommen werde. ARD-Rechtsexperte Christoph Kehlbach betont jedoch, dass die Ausrichtung einer Partei bei der Bewertung von Wahlwerbung keine Rolle spielen dürfe.
Bei solchen Fragen gilt ganz klar der Grundsatz, Partei ist Partei und man kann eben keine Unterschiede machen zwischen der einen Partei, die inhaltlich als Satirepartei ausgerichtet ist und der anderen Partei, die vielleicht eine sehr rechte Partei ist. Denn das würde letztlich dazu führen, dass man unterschiedliche Spielregeln hat für Parteien, die aber allesamt im gleichen Wettbewerb sich befinden. Und genau das will man nicht haben.
Und so scheint einigen Parteien jedes Mittel recht, um irgendwie an Stimmen zu kommen und den politischen Gegner dabei gehörig zu provozieren.
Eine Zusammenfassung von Selina Rust. Olaf Sundermeier hat zugehört, Kollege vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sein Fachgebiet ist schon seit vielen Jahren die rechtsextreme Szene in Deutschland und auch, wie eigentlich Radikalisierung funktioniert. Einen schönen guten Tag, Herr Sundermeier.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Wagner.
Mal abgesehen von diesen Beispielen, um die es gerade ging, haben Sie in diesem Wahlkampf mehr Radikalisierung beobachtet als in früheren Jahren?
Zu diesen Beispielen muss ich unbedingt noch etwas sagen.
Gerne, ja.
Kalkulierter Skandal, den Parteien und Medien auf den Leim gegangen sind.
Da kommen wir gleich zu, gerade die Rolle der Medien.
Genau das möchte der dritte Weg, dass wir alle darüber berichten, dass Parteien sich darüber aufregen. Mhm. Der dritte Weg besticht durch seine Provokationsstrategie des kalkulierten Skandals seit vielen Jahren eine Neonazi-Kleinstpartei, die sonst überhaupt keinerlei Aufmerksamkeit bekommen würde in diesem Vorwahlkampf. In Berlin hingen diese Plakate auch. Wir haben uns gegen die Berichterstattung genau aus diesem Grund entschieden. Man müsste es erklären, warum sie es machen, und sie machen es, um genau diese große Öffentlichkeit zu bekommen, den kalkulierten Skandal. Im Übrigen ist es eine Methode, die die Partei, die Satirepartei genauso beherrscht, mit Nazis töten, weil Inhalte dort nicht vermittelt werden. In beiden Fällen ist dieser kalkulierte Skandal aufgegangen.
Da gucken wir auch gleich noch genauer drauf, auch auf diese Ambivalenz, die da drin steckt, wenn wir jetzt auch drüber reden, klar. Aber haben Sie insgesamt mehr Radikalisierung oder Momente beobachtet in diesem Wahlkampf, wo Grenzen überschritten wurden?
Grenzüberschreitungen gab es zahlreiche, aber nicht in der Intensität, wie es im Prinzip möglicherweise zu erwarten gewesen wäre. Wir haben ja eine deutliche Radikalisierung des politischen Diskurses seit 2014, seitdem die AfD erstmals in verschiedene Landtage eingezogen ist, in Potsdam, in Dresden und in Erfurt, im Nachgang auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise durch Pegida, durch die vergangene Bundestagswahl. Enorme Provokationen, Grenzüberschreitungen, Hate im Internet, Bedrohung, Anfeindungen gegen zahlreiche Politiker. Im vergangenen Jahr den Allzeithöchststand der politisch motivierten Kriminalität deutschlandweit, unter anderem durch die Demonstrationen, durch den Impuls der Querdenkenszene. Insofern war ein Höchstmaß auch an Konflikthaftigkeit, auch durch Bedrohungsszenarien zu erwarten, dass so nach jetzigem Stand, nach meinem Eindruck, nicht erreicht wurde. Wir haben uns das in Berlin angeschaut, in der vergangenen Woche ganz konkret, wo die Zahlen regelrecht eingebrochen sind zu den Angriffen auf Parteien und gegen Politiker. Und spricht man mit den Parteien selbst, die bestätigen, dass alle, die dort in Berlin finden, in Landtagswahl statt, parallel zur Bundestagswahl am Sonntag, dann hat man auch den Eindruck, dass es damit zu tun hat, dass der Wahlkampf, der von den Parteien selbst nicht so stark polarisierend wurde, auch nicht von der AfD, wie wir das zum Beispiel vom letzten Bundestagswahlkampf 2017 kannten.
Was diese Partei, der dritte Weg, gemacht hat, von der wir es ja gerade schon hatten, ist ja insofern auch interessant, weil es da immer so eine angebliche Doppeldeutigkeit gab. Also bei diesem Spruch über die Grünen stand dann im Kleingedruckten drunter, so sinngemäß, macht unsere Bewegung bekannt, indem ihr die Plakate in unseren Parteifarben aufhängt oder klebt. Und das war halt grün. Und auch bei diesen drei Leichenattrappen, um die es da ging, hieß es, ja, das soll auf drei Frauen hinweisen, die getötet wurden in Würzburg. Aber dadurch wird es ja nicht harmloser, oder?
Die Partei Der Dritte Weg hat eine grüne Parteifarbe, eine dunkelgrüne Parteifarbe seit ihres Bestehens. Aber diese kalkulierte Provokation ist ihre Masche, ihre Methode. Sie haben bei vergangenen Wahlkämpfen in verschiedenen Kommunen Karten herausgegeben mit den Wohnorten von Menschen jüdischen Glaubens und mit Orten von jüdischen Einrichtungen, beispielsweise Synagogen. Das wird immer wieder thematisiert, nicht nur von der Partei Der Dritte Weg. Es gibt eine zweite rechtsextremistische Kleinstpartei, Die Rechte. Das ist deren Masche, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu kommen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und genau die Aufregung darüber durch zum Beispiel betroffene Partei, im Fall die Grünen, und die mediale Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit durch diese Provokation, ist es genau das Ziel dieser Partei, deren Strategie keiner so richtig einordnen und erklären mag, auch nicht die sich als Leidtragenden sehenden Grünen in diesem Fall.
Vorhin haben Sie gleich gesagt, wir gehen denen eigentlich auf den Leim, wenn wir drüber berichten, drüber reden und das auch eben zum Thema machen. Umgekehrt gedacht, wäre das Totschweigen der richtige Umgang damit?
Nein, der richtige Umgang ist zu erklären, warum sie es machen und wie sie es machen, mhm, und nicht einfach nur die blinde Skandalisierung von diesen Figuren mit den Leichentüchern. Das ist natürlich ein drastischer Tabubruch, gerade in Würzburg, wo die ganze Stadt erschüttert wurde durch diese schreckliche Gewalttat, die dort stattgefunden hat. Aber dann auch noch das Schuldigsprechen von einzelnen Politikern, das ist etwas, das ist eine Strategie aus der rechtsextremistischen Szene, die wir nicht nur von dem Partei der Dritte Weg kennen, das kennen wir auch von anderen, insbesondere neurechten Initiativen. Das ist eine erklärte Strategie, die in der Szene bekannt ist, immer wieder bedient wird, insbesondere vor Wahlen. Insofern hat es mich in diesem Fall sehr stark verwundert, dass Redaktionen mit dieser Provokation nicht erklärender umgegangen sind, als sie es zuletzt getan haben.
Dann hatten wir auf der anderen Seite, auch das haben wir gerade schon erwähnt, diese Slogans und Plakate der Satirepartei, die Partei. Und da wird immer gesagt, naja, es ist ja eine Satirepartei. Steckt da ein Denkfehler drin, wenn wir so argumentieren?
Es geht auch in diesem Fall um eine kalkulierte Provokation. Der Kollege aus der Rechtsredaktion hat es nach meinem Verständnis sehr, sehr kenntnisreich eingeordnet. Wir können da nicht unterscheiden. Das eine sind die lustigen Vögel und das andere sind die bösen Neonazis. Die Plakate Nazis töten hangen sehr viel früher, bevor der Dritte Weg im Prinzip diese Kampagne kopiert hat. Man hat sich gezielt die Grünen rausgesucht, weil man genau weiß, nicht nur, weil das ein mutmaßlich politischer Gegner ist, das ist die CDU, die SPD, die Linke und andere Parteien auch, sondern weil man vermutet, dass bei dieser Partei das Empörungspotenzial besonders hoch sein würde und dieser Plan ist aufgegangen.
Sagt Olaf Sundermeier, Kollege vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Haben Sie vielen Dank. Noch zweimal schlafen gehen und dann ist doch schon Bundestagswahl. Wie schwierig das sein kann, sich dann richtig zu entscheiden, das hat der Kabarettist Dieter Hildebrandt im Jahr 2013 bewiesen. Damals bei einer Veranstaltung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Dresden. Es ging da allerdings um eine Landtagswahl.
Bei der letzten bayerischen Landtagswahl habe ich mir einen Scherz erlaubt. Ich hatte schon gewählt und bin weggegangen, schon, bin nochmal umgedreht und hab dann zu meinem Wahlhelfer, ist auch blöd, der hilft einem überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, kann ich es nochmal haben? Er war so verstört. Es gibt ja, ich war auch verstört, weil ich habe immer gedacht, wählen ist so leicht, nicht? Und aber es ist schon länger her, da war Willy Brandt noch Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und da habe ich gewählt und da war ich fertig, begegnete mir ein älteres Ehepaar, das kann ich heute auch nicht so sagen, älteres Ehepaar, die waren so um die 50. Und dann sind die beiden in die Wahlkabine gegangen, sie ging in die Kabine, er ging in die Kabine, sie kam sofort wieder raus, hatte sich vorher schon was überlegt und er blieb da drin. Und wir dachten, es war schon ein Stau und wir guckten immer nach, was macht der da? Wieso braucht der so bei einer bayerischen Landtagswahl? Und dann ruft er plötzlich, Elisabeth, ich kann den Brand nicht finden.
Ja, gar nicht so einfach das mit der Wahl, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Inwiefern der Wahlkampf uns dieses Mal wirklich Orientierung gebracht hat und ob es so gesehen ein guter Wahlkampf war, darüber reden wir heute unter dem Motto »War da was?« der Bundestagswahlkampf. Ein Ereignis war auf jeden Fall, als es so langsam losging mit dem Kämpfen um Zustimmung und Wählerstimmen. Im Juli sind ganze Regionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Fluten versunken. Ganze Häuser wurden weggespült, Autos und auch Menschen. Es war ein Moment, den niemand vorher planen konnte, wo es darauf ankam, schnell zu reagieren und das Richtige zu tun. Das kann eine Wahl entscheiden, muss es aber nicht. Haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, wie damals in Hamburg.
1962 ist Helmut Schmidt weder Kanzler noch Kandidat.
Der Dienstwagen stand vor der Tür. Man konnte ein Blaulicht mit Hilfe eines Magneten aufs Dach setzen.
Der SPD-Politiker ist nur Innensenator in Hamburg, aber er erweist sich als überaus zupackender Mann der Tat.
und ich bin wie ein Verrückter unter Verletzung sämtlicher Verkehrsregeln in die Stadt gefahren.
Schmidt und die Sturmflut von Hamburg, das ist die Geburt eines Mythos, der sicher seinen Anteil an Schmidts Weg später ins Kanzleramt hatte.
Und habe im Hubschrauber das Katastrophengebiet insgesamt abgeflogen.
Die Politikwissenschaftler Michael Bechtel und Jens Heinmüller haben schon vor 10 Jahren den Einsatz von Gerhard Schröder beim Elbe-Hochwasser 2002 untersucht.
Was getan werden muss, um die Folgen der Katastrophe zu beseitigen, das, verehrte Freundinnen und Freunde, das werden wir tun. Und wir werden die Führung übernehmen, liebe Freundinnen und Freunde.
Das Ergebnis der Politologen, die SPD konnte in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchschnittlich 7 Prozentpunkte an Stimmen zulegen und so überraschend die Bundestagswahl 2002 gegen den Herausforderer Stoiber für sich entscheiden. Der war im Urlaub auf Jüst und wehrte sich gegen Hochwassertourismus. Er zog damit Spott nicht nur von SPD-Mann Ludwig Stiegler auf sich.
Der Kandidat lag derweil am Liegestuhl, ist zwischendurch nach Passau gefahren, um Reklamefotos zu machen, dann wieder zurück zum Liegestuhl.
Keine Wiederwahl erlebte dagegen Amtsinhaber Helmut Kohl nach dem Oder-Hochwasser 1997. Er verlor im Jahr darauf gegen Schröder. Dennoch bleiben Gummistiefel-Momente prägend, auch für Merkel selbst, als sie Helmut Schmidt nach dessen Tod würdigt.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals als kleines Mädchen und natürlich auch meine Eltern in der DDR am Radio buchstäblich hingen, weil wir uns unglaubliche Sorgen um unsere Großmutter und unsere Tante in Hamburg machten und wie wir gerade Helmut Schmidt vertrauten, dass er die Lage in den Griff bekommen wird.
So erinnert sich Angela Merkel an diese Flut in Hamburg Anfang der 60er Jahre. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement war das über Wahlkampf in Gummistiefeln. Welche Bedeutung die Flutkatastrophe in diesem Sommer hatte, politisch gesehen, das beobachtet auch Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schönen guten Tag.
Guten Abend, Herr Wagner.
Wir hören es von Fachleuten. Es gibt eine erste Studie dazu, an der auch der Deutsche Wetterdienst beteiligt war. Und darin lesen wir, solche extremen Wetterlagen werden auch begünstigt vom Klimawandel. Das wäre doch für die Grünen die Chance gewesen, genau das aufzugreifen sofort und zu sagen, seht ihr, davor haben wir schon immer gewarnt. Warum haben die das nicht getan?
Nicht ganz. Eine solche Flutkatastrophe, wie wir das auch vorhin für Hamburg gehört haben mit Helmut Schmidt, ist die Stunde der Exekutive. Also sind jene Politiker gefragt von den Medien, von der Bevölkerung, die tatsächlich Regierungsgewalt haben, die etwas ausrichten können, die handeln können. Also eine Partei, die in der Opposition ist, die weder in Rheinland-Pfalz noch in NRW regiert, noch im Bund, zieht sich da eher den Vorwurf zu, da wird etwas instrumentalisiert. Da ist eine Katastrophe, Menschen sterben, Menschen leiden, verlieren Hab und Gut und dann kommen die und machen ihren Wahlkampf. Also eine gewisse Zurückhaltung, glaube ich, war eher gut für die Grünen.
Weil solche Katastrophen eher die Gelegenheit sind, für die amtierende Regierung Stärke zu beweisen, so habe ich Sie verstanden.
Genau, das ist die Stunde nicht nur der Exekutive, wie ich gesagt habe, der Technokraten, der Krisenmanager, die sich als solche inszenieren können. Es muss auch zur Person passen. Bei Armin Laschet hätte der zupackende, populistische, vielleicht sogar wie im Falle Gerhard Schröder, Politiker, den hätte er nicht abgeben können. Aber er hätte als sorgender Landesvater auftreten können. Das hat er vermasselt mit seinem undisziplinierten und vor allen Dingen unangemessenen Scherzen im Hintergrund. Also er war dann weder Krisenmanager noch sorgender Landesvater, gewissermaßen der GAU seiner Kampagne.
Dann lösen wir uns mal von diesem konkreten Ereignis. Wie wichtig sind symbolische Momente und Bilder in einem Wahlkampf? Die Flut hätte ja auch so einer sein können, so ein Moment.
Sicherlich sind Bilder sehr wichtig. Sie sind
unterschiedlich wichtig für unterschiedliche Schichten der Bevölkerung. Die meisten Bürgerinnen und Bürger lesen schlicht Parteiprogramme nicht. Die etwas informierteren lesen vielleicht in der Zeitung kurze Zusammenfassungen oder informieren sich etwa über solche Polit-Talks wie die Trielle, die wir ja gesehen haben. Aber jene, die ganz wenig Information haben, für die sind Personen besonders wichtig. Und wenn dann Bilder diese Personen inszenieren als tatkräftige Politiker, die auch immer eine Verbindung zur normalen Bevölkerung haben, dann sind diese Bilder tatsächlich so wichtig. Ob man dann genau ausrechnen kann, da bin ich vorsichtig, wie viel Prozent das zum Schluss bei der Wahlentscheidung ausgemacht hat, etwa über Umfragen in der Bevölkerung, das ist eine zweite Sache.
Aber was Sie gesagt haben, also wenn wir mal von dem rational denkenden Menschen ausgehen, dann würden wir tatsächlich alle Wahlprogramme lesen, von vorne bis hinten, schauen, was für uns am besten inhaltlich passt und dann genau daraus folgend eine Entscheidung treffen. Offenbar tickt der Mensch aber nicht so.
Na, erstens ist der Mensch nicht völlig rational. Politische Verbindungen, wir sagen Präferenzen für bestimmte Parteien, können aus unterschiedlichen Quellen kommen. Mhm. Sie können, und das war in der Vergangenheit viel stärker noch der Fall als heute, etwa über Familie, über Beruf sozialisiert werden. Wenn Sie in einem Stahlkocherhaushalt im Ruhrgebiet aufwachsen, dann haben Sie eine fast natürliche Präferenz für die Sozialdemokratie gehabt und die haben sie dann kaum mehr im Leben abgegeben. Jetzt haben wir eine große Bewegung, Volatilität nennen das die Wahlforscher, also die Bereitschaft der Wähler, tatsächlich von Wahl zu Wahl die Partei zu wechseln. Ich würde noch mal zu Ihrer Programmfrage noch was ganz Ketzerisches sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Der rationale Bürger wählt unter Umständen überhaupt nicht. Hm. Wenn man es nämlich sich genau anschaut, er muss sich Informationen beschaffen, er muss um die Ecke in das Wahllokal gehen und er weiß, wenn er ganz rational ist, dass eine Stimme nichts ausmacht.
Das ist jetzt aber sehr düster argumentiert.
Nein, ich bin ja sozusagen, bin ja fast für eine Wahlpflicht und ich könnte das auch begründen. Aber das wird auch diskutiert, etwa in einer mathematisch orientierten Politikwissenschaft, die von einem rational handelnden Menschen ausgeht. Zum Glück sind wir das nicht. Hm. Und zum Glück kann man damit nicht Politik allein erklären und auch nicht, ob jemand zur Wahl geht oder nicht.
Sind Wahlkämpfe denn notwendig, trotz allem?
Ja, sie verbreiten Informationen. Kandidaten können sich vorstellen. Kandidaten können ihre Geeignetheit zumindest in Worte fassen. Der Zuschauer, das Publikum kann dann doch besser Entscheidungen treffen, als wenn dies nicht der Fall gewesen sei. Man muss die jetzige Kampagne gewissermaßen etwas gegen die Medien in Schutz nehmen. Es waren nicht nur Kleinigkeiten, die man bei den Kandidaten sozusagen hervorgehoben hat. Was ich meine, wenn man das mit Wahlkämpfen in den 50er und 60er Jahren, wenn wir an Willy Brandt 1969 denken, die waren deutlich schmutziger, unfairer. Wie Brandt damals angegriffen worden ist als ein uneheliches Kind, als ein vaterlandsloser Geselle, der gegen Deutschland und das Nazi-Regime gekämpft hat. Mhm. Also da waren ganz andere Dimensionen des Schmutzbewerfens, als wir es heute gesehen haben, mit den kleinen Petitessen geschönter Lebensläufe oder Plagiate in Büchern, die sie so und so nicht schreiben, die Politiker, sondern immer von Ghostwriters schreiben lassen.
Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Haben Sie vielen Dank. Die Redaktion von Extra 3 nimmt uns jetzt mit in die unendlichen Weiten und vielleicht auch Untiefen dieses Wahlkampfes und das in weniger als einer Minute Länge.
Der Wahlkampf, unendliches Streiten. Die MSS Deutschland wurde seit Lichtjahren nicht modernisiert, mit verheerenden Folgen.
Wir haben da offensichtlich ein technisches Problem.
Ja, was heißt das denn auf Deutsch?
Der Techniker fehlt, eine Figur wie Helmut Kohl.
Ein neuer Captain muss her. Doch kaum auf der Brücke streiten die Kandidaten um den richtigen Kurs Richtung Neuland.
Ich will ein Digitalisierungsministerium errichten.
Wenn wir früher losgelegt hätten, wären wir auch weitergekommen.
Da muss man jetzt die Reißleine ziehen.
Nur Ersatzkapitän Kör weiß jetzt, wie die MSS Deutschland noch zu retten ist.
Brachial, einfach schneller werden.
Hoppala.
Beam mich ins Wahllokal, Scotty. Am Wahlabend wissen wir dann, wer dann vielleicht einen Scherbenhaufen zusammenkehren muss und wer nicht. Wir suchen heute zumindest nach dem, was wir aus dem Wahlkampf lernen können für die Zeit danach. Nicht alles wird in der Versenkung verschwinden oder in der Mülltonne, wie die Wahlplakate. Ganz egal, wer Deutschland regieren wird, muss wohl mit einem Phänomen zurechtkommen. Die Menschen schauen genauer hin, was Politikerinnen und Politiker machen und wie sie mit Fehlern umgehen. Das war in den vergangenen Wochen zu beobachten.
Zwei Kandidaten, ein Sinkflug in den Umfragen und Fehler. Jede Menge davon. Bei Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen waren es zuerst die Lebensläufe.
Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid.
Dann die Plagiatsvorwürfe. Aber mit denen war sie nicht die einzige bisher. Auch der Kanzlerkandidat der Union Armin Laschet hat unsauber zitiert. Außerdem war da der Maskendeal und das Lachen bei einer Rede des Bundespräsidenten zum Schicksal der Flutopfer. Danach sagte er, das Ganze wäre
unpassend, unangemessen. Ich ärgere mich darüber und es tut mir aufrichtig leid.
Aber wie schwer wiegen Fehler bei Wählerinnen und Wählern? Politikwissenschaftlerin Margret Lünenborg von der FU Berlin sagt, Fehler machen skeptisch.
Politische Persönlichkeiten leben davon, dass ihnen Glaubwürdigkeit und Kompetenz zugeschrieben wird. Die Kompetenz, in der Lage zu sein, auch in einer krisenhaften Situation gute Entscheidungen zu treffen. Und das öffentliche Debattieren von Fehlern gräbt natürlich an dieser Kompetenz, stellt sie in Frage. In der Regel hat das in der Bevölkerung den Effekt, zumindest skeptisch zu sein, ob das nun der oder die geeignete ist.
Margret Lünenborg sieht den Diskurs um die Fehler kritisch. Denn während über die Fehler gesprochen wird, gerät etwas anderes aus dem Blick, sagt sie.
Das führt dazu, dass die Themen, die tatsächlich mit hoher Dringlichkeit auf der Agenda sind, in den Hintergrund rücken, gegenüber eher Schwächen in der Performance, die aber für das eigentliche politische Handeln eher weniger relevant sind.
Wenn Fehler öffentlich diskutiert werden, kommen Menschen wie er ins Spiel. Matthias Richel. Er ist Wahlkampfstratege und hat unter anderem für die SPD gearbeitet. Für ihn ist eine Frage entscheidend, wie umgehen mit den Fehlern.
Man muss halt dann dazu auch stehen, das Lavieren oder mit Finger auf andere zeigen oder vertuschen oder scheibchenweise Taktik, all das ist zum Scheitern verurteilt. Denn da gibt es zum Beispiel das Netz, was sehr, sehr schnell ist, bei solchen Sachen zu entlarven.
Dazu stehen war die Taktik der Kanzlerin, als es um die geplante zusätzliche Osterruhe am Gründonnerstag ging, die dann doch gekippt wurde. Denn da sagte sie ganz klar:
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
Für Wahlkampfstrategen Matthias Richel war diese Reaktion richtig.
Unabhängig vom Inhalt kann ich nur sagen, dass das ein ganz klassischer Schritt in der Krisenkommunikation war, so eine Art Vorwärtsverteidigung, der Kritik schon den Wind aus dem Segel nehmen, indem man dann selbst eingesteht, dass es ein großer Fehler war und sich dann sozusagen die Verantwortung auch zu stellen.
Vielleicht kann die eine oder der andere noch etwas in Sachen Krisenkommunikation lernen. Der nächste Fehler kommt bestimmt.
Der Mensch an sich ist nicht perfekt, er ist nicht fehlerlos. Das haben wir auf jeden Fall gelernt. Aber dazu hätte es vielleicht nicht unbedingt diesen Wahlkampf gebraucht. Was wir aus dem herauslesen können, vielleicht auch über die Art und Weise, wie in den kommenden 4 Jahren Politik gemacht wird in Deutschland, von wem auch immer, darüber rede ich mit Albrecht von Lucke, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin, also genau dort, wo am Sonntag viel Prominenz versammelt sein wird, um das Wahlergebnis zu verarbeiten. Einen schönen guten Tag in die Hauptstadt.
Guten Tag.
Wir hatten es gerade vom Umgang mit Fehlern in der Politik. Wird da auch bei der nächsten Bundesregierung es so sein, dass jeder noch so kleine Fehler sofort überall Thema wird?
Das ist mit Sicherheit zu erwarten. Wir haben ja einen absoluten Rigorismus in Sachen Fehler, man muss es fast sagen, Unkultur. Es gibt auch eine Messlatte, die an Politikerinnen und Politiker angelegt wird, die fast unmenschlich ist. Das haben wir tatsächlich in diesem Wahlkampf gemerkt, wobei ich sagen würde, es hatte auch besondere Gründe. Wir dürfen nicht vergessen, mit Angela Merkel ist eine Figur zurückgetreten, die 16 Jahre, um es mal zuzuspitzen, so alternativlos war, dass wir gar keine andere Wahl hatten. Keine andere Wahl außer Merkel, salopp gesagt. Denn 2009 mit Steinmeier, 2013 mit Steinbrück, 2017 mit Schulz. Dreimal ist die SPD kläglich gescheitert. Und vor dem Hintergrund war diese Vertrauensakkumulation, die Vermutung von Kompetenz, Vertrauen und Autorität auf Merkel so stark, dass das Vakuum, was mit ihrem Abgang eingetreten ist, so stark auch die Verdachtslogik erhoben hat gegen die dann doch unbekannten Personen, vor allem übrigens natürlich gegen Annalena Baerbock, die am unbeschriebensten ist, die auch die größte gewissermaßen Mutprobe, die größte Chuzpe hatte, indem sie sagte, ich bin zwar völlig regierungsunerfahren, ich will trotzdem ins Kanzleramt. Und dann schlagen natürlich derartige Fehler, auch ein derartiger Dilettantismus, wie ein aufgehübschter Lebenslauf so zu Buche, dass dann dieses Vertrauen schon quasi im Angang verloren ist. Es hatte also einen besonderen Grund, warum die Resonanz der Wählerinnen und Wähler so brutal war. Aber sie sagen es zu Recht, wir werden mehr Verständnis für unsere Politikerinnen und Politiker haben müssen, gerade nach dem Wahltag.
Aber das ist interessant, was Sie sagen, denn in der Konsequenz würde das ja heißen, um es etwas überspitzt zu formulieren, die Union wäre am besten gefahren, wenn sie Angela Merkel nochmal aufgestellt hätte. Jetzt wissen wir, das ist keine Option. Aber da wird, glaube ich, nochmal bewusst, was da auch verloren geht. Also nicht nur an ihrer Persönlichkeit, sondern auch an dem, was das Vertrauen in das Handeln der Politik betrifft.
Sie haben völlig recht. Angela Merkel würde diese Wahl auch heute noch wahrscheinlich auf einen Schlag gewinnen. Die Werte von ihr sind ja immer noch glänzend. Das ist ganz ersichtlich und auch da wird deutlich, die Vermutung, auch an der sind die Grünen sehr gescheitert, dass dieses Land in hohem Maße erneuerungswillig sei. Denn das hat ja auch mit Merkel zu tun. Diese Vermutung geht weit an der Realität vorbei. Bereit, weil ihr es seid, war der Titel der Grünen-Wahlplakate. Und sie mussten die knallharte Erfahrung machen, dass die Wählerschaft zum Teil eben gerade nicht bereit war. Beispielsweise auch nur eine Benzinpreiserhöhung um 16 Cent mitzumachen. Die anderen Parteien forderten zwar 15, aber die Grünen waren so offen und ehrlich zu sagen, wir wollen 16. Die anderen sagten es gar nicht. Und schon war ein Stück weit diese Bereitschaft am Ende. Damit will ich sagen, es ist ein großes, großes Problem in einer sehr, sehr selbstbewussten Bevölkerung, Politik überhaupt durchzubringen. Sie muss dann ungemein überzeugungsstark sein oder sie muss es, das muss man auch deutlich sagen, eher halten wie die Kanzlerin, die mit dem Satz, ich führe vom Ende her, ja eigentlich immer nur reaktiv war. Sie hat ja gar nicht offensiv Politik betrieben und das schlägt übrigens auch wieder voll in diesem Wahlkampf durch. Es ist bemerkenswerterweise gerade die Figur von Olaf Scholz, der nur eines versucht hat, Fehler geflissentlich vermeiden und am besten nicht besonders negativ auffallen. Das ist das Erfolgsrezept, um dieses Jahr ins Kanzleramt möglicherweise einzuziehen.
Wie das sich genau niederschlägt, wissen wir natürlich erst am Sonntagabend. Aber das haben ja viele in der Analyse auch schon gesagt, dass genau das, dass sich da auch was gedreht hat in diesen Monaten des Wahlkampfs, wo es am Anfang noch so aussah, ja klar, also die Grünen und die Union, die werden möglicherweise zusammen regieren können. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich, wenn wir über klare Verhältnisse nach einer Wahl sprechen, die am Wahlabend vielleicht nicht haben. Wir haben ja die Trielle schon erlebt im Fernsehen. Auch das war ein Novum, dass da drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten stehen. Und wahrscheinlich werden wir auch drei Parteien haben, die sich zusammenraufen müssen nach dieser Bundestagswahl, um zu regieren. Was bringt das denn mit sich? Das scheint auch eine Veränderung zu sein, die im Wahlkampf sich schon abgezeichnet hat.
Das bringt eine ungeheure Unsicherheit mit sich. Es bringt auch die Notwendigkeit mit sich zum ersten Mal in dieser Geschichte der Republik so etwas zu tätigen wie einen echten lagerübergreifenden Koalitionsvertrag. Wenn wir bisher große Koalitionen hatten, die übrigens immer kleiner wurden, die letzte große Koalition verdient schon fast den Namen nicht mehr, weil sie nur noch bei 53% der Stimmen lag. Aber wenn wir jetzt es mit einer neuen Dreierkonstellation zu tun bekommen, dann müssen enorme Kompromisse geschlossen werden. Dann muss auch eine Unsicherheit in der Bevölkerung überwunden werden, die dahin geht anzunehmen, erstens Grüne, nehmen wir mal an, es wird die Ampel, momentan spricht einiges dafür, bei Jamaika wäre es aber genauso. Es müssen diese Gegensätze zwischen Grünen und FDP überwunden werden. Es muss eigentlich normalerweise auch eine starke Führungsfigur im Kanzleramt in der Lage sein, Leitlinien deutlich zu formulieren, auch ein Stück weit vielleicht visionär zu sein. Also dieses Dilemma, eigentlich wollen Teile der Gesellschaft, vor allem übrigens die Jüngere, eine visionäre Politik, ich denke fast im Stile von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, mehr Klimaschutz wagen. Und auf der anderen Seite wird es eine hochkompromisslerische Regierung sein müssen, die alle drei Parteien ständig aushändelt, im Do und Des, im Geben und Nehmen. Und das ist ein riesiges Problem. Hier gehen also Erwartungen und realistische Umsetzung der Regierung ein schwieriges Verhältnis ein.
Nach dem, was Sie sagen, hätten wir doch eigentlich aber einen Lagerwahlkampf erwarten können. Also auf der einen Seite Thema Klimaschutz, wo viele sagen, müssen wir sofort machen, noch viel mehr als ohnehin schon. Auf der anderen Seite Leute sind, die sagen, Moment mal, nein, da erwarten wir alle möglichen Nachteile von, also für uns persönlich, weil alles teurer wird. Haben wir ja gehabt, die Diskussion. Aber so einen richtigen Lagerwahlkampf, haben Sie den beobachtet?
Nein, und das ist die eigentliche Ironie der Geschichte. Wenn wir uns erinnern, Sie haben es angedeutet, wir hatten noch vor einem Dreivierteljahr eine völlig andere Konstellation. Es hat nie in der Geschichte der Bundesrepublik eine derartige Verschiebung gegeben, man kann es sagen, einen doppelten Absturz. Noch vor einem Jahr war es ganz klar, alles deutet auf eine schwarz-grüne Koalition hin. Damals lag die CDU-CSU fast unschlagbar bei 40 oder 35-38%. Die Grünen auch klar über 20%. Alle Zeichen der Zeit deuteten damals auf eine schwarz-grüne Koalition. Das, was sich jetzt als vermeintliches Lager gebildet hat, nämlich die rechnerische, die arithmetische Möglichkeit von Rot-Rot-Grün, war so jenseits von Gut und Böse oder jeglicher Überlegung, dass nicht einmal Gespräche zwischen den Parteispitzen seit 4 Jahren geführt wurden. Diese Konstellation ist eine rein imaginierte. Sie ist ein Schreckgespenst der CDU-CSU auf den letzten Metern. Mhm. Sie ist aber in keinster Weise realistisch. Und das zeigt, und das macht es so interessant, wir haben im Gegensatz, wenn wir nur den Vergleich nehmen zu der Wahl von 1998, das ist die letzte klassische Wechselwahl, wenn man es so sagt. Die Merkel-Wahl war dann ja schon fast wieder irritierend anders. Aber die letzte große, mit einem gewissen Projektcharakter behaftete Wechselwahl war die Wahl von Rot-Grün. Da kam eine gestandene Koalition einer Generation regelrecht. Fischer, Schröder, Lafontaine. Ein Projekt rot-grüner Art hat dezidiert mit einem echten Anspruch, nicht Lager zu sein, aber sogar Projekt inhaltlich unterfüttert, hat Kohl abgelöst mit dem Schlachtruf, Kohl muss weg. Mhm. Heute haben wir ein Zufallslager. Und das macht es so interessant. Ein Zufallslager rot-rot-grüner Art, noch einmal aufgebaut zum Schreckgespenst, bei dem eigentlich jeder wissen kann, ein Olaf Scholz würde nie eine Koalition mit der Linkspartei und den Grünen macht er es gerne, aber nicht mit der Linkspartei eingehen. Das zeigt, wir sind in Neuland. Wir sind in einer Situation, in der sich 3 hochdisparate Parteien nach dieser Wahl zusammenfinden müssen. Und das wird die Republik für völlig neue Herausforderungen stellen.
Ist das gut für die Demokratie, was Sie da sagen?
Das ist hochschwierig für die Demokratie. Ich bin in dem Punkt sehr viel konservativer als viele andere, die darin eine große Chance sehen. Ich sehe darin zunächst einmal eine immense, eine eminente Herausforderung, weil sie von den Politikern weit mehr abverlangt, als diese in der Vergangenheit zu leisten, gezwungen und manchmal auch in der Lage waren. Also, ich würde sagen, wenn es nicht den großen Politikern, großes in Anführungszeichen zu setzen, aber den Starken, den Mächtigen, so übrigens auch sie noch mächtig sind, denn auch die stärkste Partei wird nur noch 25% haben. Das ist auch ein riesiges Phänomen, ein Problem für die Volksparteien. Hm. Wenn sie nicht visionär agieren und über sich hinauswachsen, dann werden wir es wahrscheinlich mit 4 hochschwierigen Jahren zu tun haben, in denen übrigens eine harte Opposition diese Regierung umso mehr unter Druck setzt. Und wir werden wahrscheinlich, das ist meine Befürchtung, angesichts der riesigen Erwartungen, die gerade von einer jungen Generation an diese Regierung herangetragen werden, wir werden wahrscheinlich sehr enttäuscht werden.
So sieht das Albrecht von Lucke, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Haben Sie vielen Dank. War da was? Der Bundestagswahlkampf. Darum ging es heute bei uns in HR2 Kultur der Tag, wie immer nachzuhören als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Das Team in dieser Woche sagt Dankeschön fürs Zuhören. Das waren David Alf, Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Markus Hürtgen, Dorothea Schuler und in der Technik heute Paloma Gallofre. Mein Name ist Dirk Wagner. Und falls Sie noch nicht wissen, wen Sie am Sonntag wählen sollen, wir hätten da Reinald Grebe.
Fahr durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ich bin Ihr Kandidat. Wählen Sie mich. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein. Ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ah, Kamera, Kamera, da die Kameras laufen. Würde ich von mir einen Gebrauchtwagen kaufen? Ich sage ja, ich bin Ihr Kandidat, Kreuzchen, Kreuzchen. Ich brauch nur 5 Stunden Schlaf, nur 5 Stunden und das ist großzügig aufgerundet. Ich bin Ihr Kandidat, Kreuzchen, Kreuzchen, Herr, Herr, Herr. Ich bin ein Political Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Hannoveraner, liebe Imker, liebe Oppelaner, liebe Landfrauen, liebe Sudeten, lieber Günter Grass, liebe Analphabeten, lieber Herr Otto, liebe Frau Schmidt, ich will die Menschen mitnehmen, ich nehme euch alle mit, ich komme langsam in Fahrt, ich bin Ihr Kandidat. Hallo Hannover, hallo Essen, meine Herkunft werde ich nie vergessen. Als Kind hab ich den Kitt aus den Fenstern gefressen, das werde ich nie vergessen. Mehr Brutto, mehr Brutto. Hallo Celle, hallo Stuttgart, ich mach mal Ferngruß, ich bin Ihr Kandidat. Ich, der nicht, das ist mein Bodyguard. Ha, ha, ha. Ich bin ein Political Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Kanuten, ein Spiel dauert immer noch 90 Minuten. Ich erkläre euch die Welt, hyper, hyper. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dam, 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 dam. Kurzarbeit in Bielefeld, dam, 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 dam. So einfach ist die Welt, hyper, hyper. Ich schneide Schaum mit meinem scharfen Messer. Ich will nicht alles anders machen, aber vieles besser. Und jetzt hol mir noch eine Flasche Bier, Silvester, Silvester. Ich komm langsam in Fahrt. Ich zieh mal das Jackett aus, ich bin schon schweißnass. Wo ist denn hier die Torwand? Ich schieß auf jede Torwand. Wer mich kennt, der weiß das. Ha, ha, ha.